Ja, gehen wir mal in Runde 2 und nachher können wir ja dann die Diskussion fortsetzen. Jetzt sind wir hier noch in der öffentlichen Diskussion. Ich werde einen kurzen Dialog mit Professor Homburg führen und dann geben wir die Runde frei für allgemeine Fragen. Als erstes fragte mich Stefan Homburg eben, ob es in der Eifel auch Weinanbau gäbe. Da habe ich gesagt, in der Eifel haben wir die Ahr. Die Ahr entspringt hier in Blankenheim. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann haben wir hier doch einen Spätburgunder von der Ahr, 2015, Maischoss Mönchberg, Edition Professor Otte. Bitte
sehr schön, gut geraten, danke. Spätburgunder ist sehr gut.
Den gibt es nachher auch zur Verkostung, allerdings nicht mehr 2015, sondern 2017, aber der ist auch dann schon trinkreif. Ja, eben haben Sie mir gesagt, Sie werden gelegentlich gefragt, wie denn Ihr Stab da so sei, der Ihnen zuarbeiten würde, aber der Stab besteht aus Ihnen letztlich, also Sie machen das alles selber. Sie haben aber durch Ihre Position, die Sie sich erarbeitet haben, oder ja, die Sie sich erarbeitet haben, haben Sie sehr viele hochrangige Informanten, kriegen sehr viel und deswegen auch diese Fakten. Also nochmal vielen Dank für diesen extrem dichten, faktenreichen Vortrag. Ich habe ja eine Vorversion letztes Jahr gesehen, da ist ja nochmal eine Menge dazugekommen, auch durch die Protokolle, auch von den Statistiken her. Was hat Sie damals bewegt, sehr früh an die Öffentlichkeit zu gehen, als Ökonom mit dem Thema?
Also, es gibt einen Redakteur einer Zeitung, der ruft mich so alle 10 Jahre an, wenn irgendwas ist, was er nicht einordnen kann. Es war bei der Finanzkrise so gewesen.
Aber nicht OG, oder doch
Bitte?
OG?
Nee, nee.
Okay.
Nee, will ihn nicht nennen.
Nein, nein.
Nee, sicher nicht. Er hatte mich bei der Finanzkrise angerufen und dann jetzt wieder bei Corona. Dann habe ich so ein kleines Interview gegeben und es gab aber nicht viel Resonanz, genauer gesagt nur eine einzige Resonanz, nämlich von einer Juristin, mit der ich seit 20 Jahren im Clinch lag. Immer über juristische Fragen. Wir waren immer anderer Meinung und sie sagte dann, ja, also da kann ich Ihnen jetzt aber doch mal zustimmen. Das mit diesem Lockdown erscheint ja völlig unverhältnismäßig. Das war im März. Daraufhin habe ich gedacht, ja, schreibe ich mal was für Tichys Einblick. Und später sagte jemand, die Resonanz bei Tichys Einblick war nicht anders als bei Zeit Online. Das heißt, auch die Leute, die später da auf die Barrikaden gegangen sind, sind am Anfang voll auf die Sache reingefallen. Es gibt ja diese psychologischen Experimente, Ash und so weiter, die eben zeigen, 20% von zufällig ausgewählten Menschen, die sind resistent und die anderen machen einfach mit, egal was da kommt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Ash-Experiment kennen, da zeigt man den Leuten Grafiken und man behauptet dann, irgendein Balken sei länger als der andere, wo man auf den ersten Blick sieht, es ist falsch. Aber es sitzen mehrere Personen, alle bis auf einen sind eingeweiht. Die anderen bestätigen alle, ja, der ist länger, obwohl es nicht stimmt. Und dann 80% der Leute knicken ein und wollen lieber Harmonie in der Gruppe halten, als ihrem eigenen Verstand folgen.
Also haben Sie bei Tichy geschrieben, aber dann ging es ja irgendwann richtig los, dass Sie auch quasi von den Medien ins Visier genommen wurden und
Ja,
so
am
weiter.
Anfang noch nicht, sondern da hat mir ja die Welt dann sogar zweimal so einen ganz Seitenartikel spendiert. Einmal mit dem Tenor, dass Schweden es besser macht und dann, dass ein Lockdown prinzipiell überflüssig ist. Das war Mitte April. Und dann hatte ich aber der Milena Preradovic so ein Interview gegeben. Und dieses Interview, das ist weit über 1 Million Mal abgerufen worden. Und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also bei meiner E-Mail-Box, da konnte ich gucken, zack, zack, zack. Und plötzlich gab es keine E-Mails mehr, keine Reaktionen. Und dann schrieb mir einer, Facebook hat mir gesagt, wenn ich ihr Video teile, dann wird mein Konto gelöscht. Und das lag daran, dass Korrektiv da ein Haken dran gemacht hatte, dass dies Falschinformationen seien. Obwohl ich nur eine RKI-Grafik gezeigt hatte, dass dieser R-Wert, auf den alle guckten und auf den sich die Bundeskanzlerin immer berief, dass dieser R-Wert schon vor dem Lockdown unter 1 war und sich durch den Lockdown dann auch nicht geändert hat. Also auf Basis der RKI-Daten selber war überhaupt nicht zu erklären, was die machten. Und um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, also bis zum 15. April, weil ich ja sehr viel Politikberatung gemacht habe in meinem Leben, dachte ich, naja, so ist eben Politik. Steuergesetze sind auch nicht besser. Früher, als ich jung war, dachte ich, wie können die denn so bescheuerte Steuergesetze machen? Als gereifterer Mensch dachte ich, dass die mit diesen Prozessen immer noch die Qualität hinkriegen, grenzt ja an Wunder, wenn Sie gucken, wie viele Köche da den Brei mitrühren. Ne? Aber am 15. April 2020 war Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin. Thema, sollen wir den Lockdown fortführen? Unterlage war diese Grafik. Alle sahen es. Die Entscheidung lautete, der Lockdown wird unbegrenzt fortgeführt. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt schon ein anderes Kaliber. Also das ist ganz klares Handeln wider besseren Wissens. Und so ging es dann ja im Grunde die ganze Zeit. Der Lockdown war dann ja irgendwann im Mai zu Ende. Aber dann ging es ja im November erst richtig los. Da kam ja dann neuer sechsmonatiger Lockdown, während die anderen Länder teilweise schon abgewunken haben. Und dann kam diese Impfpflicht, die aus meiner Warte auch ein vollkommener Exzess war. Also egal, wie man dazu jetzt steht, es gab doch diesen Nürnberger Kodex und es gibt das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und es kann doch keiner gezwungen werden, etwas zu nehmen, was laut RKI-Protokoll im Schnelldurchgang getestet ist und bei dem man erst Post-Marketing sehen wird, wie es überhaupt wirkt.
Ja.
Also ich habe das alles als unglaublichen Exzess empfunden. Mhm. Und weil ich nun mal ein glückliches Kind der Bonner Republik bin und im Grunde an diese ganzen Geschichten wie unveräußerliche Grundrechte und so geglaubt habe und da also eine kognitive Dissonanz erfuhr, dachte ich, da musst du jetzt dich auch ein bisschen gegen engagieren.
Also der Gegenwind hat sie sozusagen noch befeuert.
Ja.
Du, wie sie es gehört, ja. Ich frage mal was jetzt ein bisschen aus der Statistik, aus der VWL auch rausgeht. Sie haben eben ziemlich genau erklärt, auch wie die Befehlskette lief in Deutschland, wie das in Deutschland umgesetzt wurde. Es wird ja immer noch gerätselt und das ist wahrscheinlich auch nicht irgendwie empirisch zu erfassen, wie das international und warum das international so koordiniert lief. USA, Europa, China, es gibt ja einmal die One-World-Theorie, die stecken alle unter einer Decke, dann gibt es aber auch unterschiedliche Auffassungen, dass vielleicht China, USA doch sehr gegensätzlich sind in anderen Bereichen. Also was ist Ihre Lesart der Situation?
Also das ist Gott sei Dank mal eine einfache Frage. Die haben ja 1999 mit so internationalen Konferenzen angefangen, bei denen auch Russland und China dabei waren, dominiert immer von Militärs und Pharmaunternehmen. Ein paar öffentlich Bedienstete, erstaunlicher Mangel an Medizinern. Und am Anfang haben diese Planspiele, wie die hießen, eben fokussiert auf Biowaffenangriffe und militärische Attacken. Aber dann ging das über zu Zoonosen. Und diese Planspiele, also eines ist relativ bekannt, das ist Event 201. Das wurde 2019 durchgeführt. Kurz bevor Corona ausbrach sozusagen, aber weniger bekannt, für mich absolut faszinierend, ist SPARS aus dem Jahr 2017. Mhm. Und das, was ich jetzt sage, das können Sie alles im Internet abrufen, das ist keine Verschwörung. Ja? Also SPARS ist ein Planspiel eben von den üblichen Verdächtigen, wie auch die anderen Konferenzen, immer dabei, Johns Hopkins University, World Economic Forum und Gates Stiftung. Und die haben in SPARS, wo man ja nur einen Buchstaben streichen muss, um bei SARS zu sein, genau. Da haben sie durchgespielt, es bricht eine schreckliche Pandemie aus und es wird eine Arznei propagiert. Und jetzt wehren sich in den sozialen Medien Leute gegen diese Arznei. Und es ist total liebevoll gemacht. Da ist dann ein Tweet aus dem Jahre 2026 von einer Twitter-Prinzessin. Also, obwohl das von Angelsachsen gemacht ist, haben sie da eine Deutsche. Mhm. Und die kritisiert das Medikament unheimlich hart. Und dann wird erklärt, wie man jetzt dagegen angeht. Ganz toll, in diesem Spaß-Drehbuch steht drin, sobald irgendwie Impfschäden auftreten sollten, würde man sagen, Korrelation ist nicht Kausalität. Und das krähen bei uns die Unwissenden ja seit 2020 alle. Ne? Also vor Impfstoffeinführung war Korrelation natürlich Kausalität, also PCR bedeutet Krankheit. Aber sofort danach wurde das Motto ausgegraben, das ist alles in den Drehbüchern zu lesen. Und es gibt da sehr viele, die heißen Clade X oder Dark Winter oder Spars Event 201 und so weiter, werden seit 20 Jahren gespielt und da sind, um die Frage zu beantworten, immer alle großen Staaten vertreten. Und da passt auch zwischen Russland und USA kein Blatt Papier. Insofern, man kann es auf zweierlei Art deuten. Erstens, dass sie gezielt eine Fake-Pandemie eingeübt haben oder dass sie sich selber hypnotisiert haben. Also auch das Zweite darf man nicht unterschätzen. Bei den RKI-Protokollen sieht man auch am Anfang deutliches Befremden der Mitarbeiter zwischen den Zeilen. Das sind diese Stellen, die ich vorgelesen habe. Also man sieht keine weite Verbreitung und so weiter, ne? Aber je weiter das geht, desto mehr steigern sie sich auch da rein, dass man jetzt als moderner Mensch ohne Maske nicht mehr überleben kann.
Sie haben sich sozusagen radikalisiert.
Die haben sich radikalisiert, ja.
203 erinnern sich an SARS. Also ich habe tatsächlich Erinnerungen daran und mir kam das damals schon ein bisschen komisch vor.
Ja.
Da liefen ja auch die ersten Leute mit Masken rum und wurde im Fernreiseverkehr wurde das zum Teil propagiert.
Genau, und dann kam ja MERS. Und dann kam, und das war ein großer Schlag für die, danach haben sie auch lange keine Konferenz mehr gemacht, die Schweinegrippe. Mhm. Und die Schweinegrippe, die hat nur ein paar hundert Millionen Umsatz gebracht und hat natürlich Vertrauen in die Impfung nicht gerade gestärkt. Und ich erinnere mich auf den allerersten Demos, da waren die Leute, die noch an die Schweinegrippe Erinnerung hatten. Also die erste Demo, bei der ich war, die wurde von einer jungen Frau organisiert. Und ich fragte, was motiviert sie denn eigentlich hier, da so viel Arbeit reinzustecken? Da sagt sie, ja, ihr Kind hätte eine Narkolepsie von der damaligen Impfung. Und deshalb waren die auf den Demos, die redeten alle von Impfzwang, bevor die Politik überhaupt sagte, es könnte irgendwann eine Impfung geben. Und das war auch der Grund, weil ich dann auch davon gesprochen habe, hat mich ja die Süddeutsche Zeitung so als Verschwörungstheoretiker geframed und gesagt, der redet ja von einem Impfzwang. So, reine Erfindung.
Gold befindet sich seit Oktober 2023 in einer historischen Rallye. Ein Rekordhoch folgt auf das nächste. Woran liegt das? Einerseits an der politischen Unsicherheit, die wir anhand der Deglobalisierung weiterhin sehen, andererseits auch an der monetären Inflation, an den Staatsschulden, die überall in der Welt gemacht werden. Gold ist in diesem Umfeld der sichere Hafen und bleibt es. Und wenn Sie sicher und einfach in Gold physisch hinterlegt in Liechtenstein investieren möchten, dann legen wir Ihnen den PI Physical Gold Fund ans Herz. Der Fonds ist ausschließlich mit physischem Gold in Liechtenstein hinterlegt, verwahrt von der Liechtensteinischen Landesbank unter Hochsicherheitsbedingungen für nur 0,95% Gebühr pro Jahr. Erhalten Sie einen Zugang zu diesem Gold und eine professionelle Verwahrung und Versicherung inkludiert im Preis ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag. Informieren Sie sich jetzt über den Fonds unter www.privatinvestor-goldfonds.de. Auf gute Investments.
Ja, Sie haben gesagt, die Truman Show geht weiter. Ja. Wir sind in der Truman Show, wir sind ja auch in radikalen Zeiten. Da sind ja diese Verzerrungen der Realität, auch die Matrix wehrt sich natürlich. Wie geht's weiter? Sind neue Dinge in der Pipeline? Müssen wir uns auf was Neues einstellen?
Bei einem kann ich auch beruhigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine neue Pandemie in den nächsten Jahren machen. Die Leute sind zu sehr auf Hab-Acht-Stellung und man hat ja schon gesehen mit diesen Affenpocken. Ne? Das hatte die WHO als höchste Warnstufe ausgerufen. Also zum ersten Mal Warnstufe 6 seit Corona. Und die meisten können sich an die Affenpocken gar nicht mehr erinnern. Ne? Es kam so lustlos in einem Fernsehbericht und in einer Zeitung. Und es lag nicht nur daran, dass das auf Deutsch eben blöd klingt, ne? Affenpocken. Also Monkeypox im Original klingt natürlich viel gemeiner. Aber es hat auch in den angelsächsischen Ländern nicht gezogen. Und ich glaube einfach daran, es liegt daran, dass die Leute jetzt alle in Hab-Acht-Stellung sind. Aber man braucht im Grunde nur 5 bis maximal 10 Jahre warten. Dann kann man das ganze Ding wieder durchziehen. Diesmal war es doch so, Anfang 2020, die Leute saßen plötzlich alle hinter dieser Arte-Doku aus 2015, Profiteure der Angst. Wo ja schon dieselben Protagonisten waren. Ne? Da kommt Drosten und propagiert einen nebenwirkungsfreien Impfstoff. Ne? Und Wodak warnt vor einer Fake-Pandemie. Es waren dieselben Leute. Und diejenigen, die sich diese Arte-Doku angeguckt haben, die auch wirklich gut gemacht ist, die waren dann natürlich auch sehr auf Verdachtsstand.
Also wenn Sie die irgendwo runtergeladen haben, da wäre ich sehr dankbar, denn man findet sie im Netz nicht mehr so gut.
Ja. Auch das Öffentlich-Rechtliche macht ja von seinem Löschprivileg Gebrauch. Sie sagen zwar, sie seien vom Gesetzgeber gezwungen, ihre Nachrichten zu löschen, aber ich glaube, diesen Zwang haben sie sich gewünscht. So können sie insbesondere, also die ganzen Impfempfehlungsstücke von ZDF und ARD, die sind alle inzwischen im Nirvana.
Na, es gibt da tatsächlich im Internet, es gab einen Rechtsstreit, das ist jetzt so 8, 9, 10 Jahre her, dass die Privaten gesagt haben, ihr Öffentlichen dürft eure Inhalte nicht so lange im Netz stehen lassen, weil das Wettbewerbsverzerrung ist.
Ja, aber die eigentliche Wettbewerbsverzerrung besteht doch nicht, ich habe das nie verstanden, in uraltem Material. Sondern die Wettbewerbsverzerrung besteht darin, dass die jeden Tag neuen Content machen mit dem Backing der Zwangsgebührenzahler. Ne? Ja. Während sich die privaten Medien entweder einen Milliardär suchen müssen oder in einem sehr harten Wettbewerb vor sich hinkrebsen.
Gut, ja, über den Öffentlich-Rechtlichen könnten wir uns natürlich auch austauschen. Ich persönlich halte ihn per se nicht für eine schlechte Erfindung. Er ist natürlich völlig degeneriert und entgleist.
Also ja, aber Herr Otte, da würde ich sagen, das ist so wie mit Sozialismus. Also wenn man sagt, Sozialismus ist auch eigentlich keine schlechte Sache, nur falsch durchgeführt. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk klappt nirgends. Und eine Demokratie wie die USA zeigt, man braucht die nicht. Und die Schweizer, auf die setze ich ja meine ganze Hoffnung, die werden ihn jetzt wahrscheinlich durch Volksabstimmung bis zur Unkenntlichkeit zusammenschrumpfen.
Na gut, da hat ja 40 Jahre ganz gut funktioniert, würde ich sagen, mit der paritätischen Besetzung. Ein Systembruch kam für mich, als man den Öffentlichen erlaubt hat, die Werbefinanzierung höher ging, denn dann richtet sich auch der Öffentliche nach dem marginalen Werbedollar oder Werbeeuro oder Werbedemark. Also
läuft zur teuersten Sendezeit, Herr Otte, vor der Tagesschau, in der letzten Minute, Pfizer-Werbung, Gürtelrose in dem Fall.
Also wenn öffentlich, dann schlank und dann nur öffentlich, also das wäre mein Modell.
Ja, und vor allem ohne Politiker oben. Also Sie sagen ja immer, Sie seien staatsfern, aber wenn Sie dann in diese Rundfunkräte gucken, da sitzen ein paar gesellschaftliche Vertreter, aber es ist doch alles politisch dominiert. Und auch die leitenden Funktionen, die werden alle nach Parteibuch ausgewählt und das dürfte nicht sein.
Das ist richtig.
Und es sind doch jetzt so viele Leute ausgestiegen. Ich kenne ja auch solche Leute wie Oles Kambrax und so weiter, die entweder freiwillig aus Verzweiflung gegangen sind oder die eben gefeuert wurden.
Ja, wir waren ja vor einer Woche noch bei Kontrafunk bei der Jubiläumsveranstaltung.
Genau, Frank Wahler.
War ganz nett, ja.
Ja, ich habe ihn gefragt, wie er es 20 Jahre im Auge des Bösen ausgehalten hat. Und das ist für mich ARD Hauptstadtstudio. Und er sagte, er hätte diese Weisungen gar nicht so schlimm gefunden, aber die Arroganz der Jungen ihm gegenüber, die hätte am Schluss nicht mehr ausgehalten.
Also in der Zeit, wo ich viel im Öffentlich-Rechtlichen war, so 2009 bis 2014, da war das auch, glaube ich, noch etwas objektiver und etwas
absolut
anders.
Absolut, möchte ich Sie unterstützen. Also zum Beispiel mich hat man ja auch nach der Finanzkrise da eingeladen, mehrfach Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Johannes B. Kerner, aber heute machen die keine Gefangenen mehr. Also da kommt keiner, der irgendwie widerspricht, da rein. Es reden harte Lockdowner mit weichen Lockdownern und das Ganze wird als Debatte verkauft.
Ja, oder das beliebte Format 1:5.
Oder das beliebte Format 1:5, ja.
Das ist ja.
Aber bei Corona hat selbst da es keiner geschafft. Also weder Wodak noch Bakti noch ich noch irgendwer ist jemals in eine Talkshow gekommen.
Ja, ich glaube, der Schwindel war zu groß, da wollte man nichts riskieren.
Ja.
Ja, anderes Thema. Donald Trump, USA, Zölle. Jetzt kommen wir eigentlich in Ihr Kernthema, Außenwirtschaft, Ökonomie. Ich habe da ja auch so meine Meinung, aber heute sind Sie der Referent.
Meinung zu Trumps Zöllen.
Kurzeinschätzung zu seinen Zöllen, zu seiner Außenwirtschaftspolitik.
Habe ich ja eine YouTube-Sendung zu gemacht, die mehr Gegenwind bekommen hat von meinen eigenen Sympathisanten als alles, was ich gemacht habe. Zu viele Leute sind der Meinung, Trump spielt da 3D-Schach und ist total genial. Ich bin der Meinung, Trump muss man differenziert bewerten. Was er in der Gesundheitspolitik macht, ist super. Seine Außenpolitik der Vermittlung ist gut. Und seine Zollpolitik, vor allem aber seine Haushaltspolitik, ist eine glatte 6, muss man einfach sagen. Und wird ja auch alles nicht klappen. Also, dass er glaubt, man kann da um die USA einen riesigen Zollwall hochziehen und dadurch den US-Staat finanzieren. Ja, das ist ja seine Idee. Und dafür die Einkommensteuer senken. Bedeutet ja, dass der Rest der Welt sich das gefallen lässt. Aber das ist eine vollkommene Selbstüberschätzung. Es werden dann die Preise für die US-Bürger steigen und nicht die Weltmarktpreise sinken. Und auf Dauer würden die USA sich aus dem internationalen Handel selbst rauskatapultieren. Er hat ja deshalb auch schon stark nachgegeben. Wenn er jetzt auf das Verhandlungsziel geht, dass die anderen auch niedrigere Zölle erheben, dann ist das natürlich gut. Ne? Und da hat er auch gegenüber der EU einen Punkt. Im Status quo ante hat die EU höhere Zölle gegenüber USA erhoben als umgekehrt. Dass eine Parität hergestellt wird, ist völlig in Ordnung.
Wenn wir diese Zollparität herstellen würden, aber wir haben ja insgesamt, glaube ich, ist die Sache für die EU eher nachteilig. Wir besteuern ja zum Beispiel die Internetkonzerne nicht, die hier ihre Umsätze machen. Also da die Leistungsbilanz ist ja relativ ausgeglichen. Also da müsste man ja verschiedene Faktoren dann ins Spiel bringen.
Also, das war die letzte Doktorarbeit, die ich betreut habe, Besteuerung von Internetkonzernen. Es ist ein ehrenes Prinzip, dass jedes Unternehmen, jede Wertschöpfung dort besteuert wird, wo sie stattfindet. Ja? Und jetzt bei Google, die sitzen da, oder Apple oder Amazon, die sitzen da in den USA. Und soweit die Gewinne machen durch Verkauf in Deutschland und der EU, wird trotzdem die Steuer nur in den USA fällig. Aber, um dafür Verständnis zu werben, wenn wir einen Mercedes bauen und den in die USA liefern, dann wird auch nur Steuer in Deutschland fällig. Ja? Also man kann nicht einmal nach dieser und einmal nach der Regel gehen. Das beste Argument für, also jetzt so Highbrow, für die Besteuerung der Internetkonzerne war immer gewesen, oder das hartnäckigste Argument, dass das Besondere an dieser Branche ist, dass bei sozialen Medien die Konsumenten an der Wertschöpfung mitwirken. Ja, indem sie den Content produzieren. Ja, indem sie Tweets schreiben und so produzieren sie ja die Inhalte, während Twitter selber ja nur die Infrastruktur bereitstellt. Aber es trägt letztlich auch nicht, auch in einem Restaurant trägt der Gast zur Wertschöpfung bei, indem man mit Messer und Gabel sich das zum Munde führt. Also das ist diese Kritik an der Besteuerung der Internetkonzerne ist einfach total falsch. Zu den Leistungsbilanzhalten sage ich nichts, weil es eine Stunde dauern würde.
Weil eine Stunde,
gut. Weil es eine Stunde dauern würde. Aber insgesamt als Fazit, Trumps Berater waren die falsch, seine Pläne waren illusorisch, sind nicht umsetzbar und im Moment erkennt er das Schritt für Schritt und versucht sich gesichtswahrend rauszuwinden. Ja, wenn es so enden, dass USA und Europa überhaupt keine Zölle mehr gegenseitig erheben, wäre es die beste Lösung.
Ja, das Problem ist natürlich, dass die USA in sehr vielen Dingen sehr unilateral handeln, also nationales Recht global anwenden, die ganzen Sanktionsregime. Also sie nutzen ja die Außenwirtschaftspolitik bis auf den Zollbereich extrem aggressiv, viel aggressiver als die EU, die im Zollbereich höher liegt. Also da sind viele Dinge für mich schon im Ungleichgewicht. Die Frage ist, wenn wir jetzt alle Barrieren fallen lassen, wir sind ja jetzt schon stark US-dominiert in Europa, dann haben die ihren großen Heimatmarkt. Was bleibt dann noch in Europa?
Also wir haben einen größeren Markt als die.
Wenn er dann mal...
Also der EU-Markt ist jetzt schon auch immer gewesen, immer größer. Wir haben wesentlich mehr Einwohner und wir haben auch einen größeren Markt. Also aber die EU ist wirtschaftlich...
Das BIP der Eurozone
ist höher als das der USA.
Ist niedriger. Deutlich niedriger.
Wie rechnen Sie dann?
Nominal.
Okay, dann gucken wir das hinterher nach. Denn das ist jetzt genauso wie bei der Rüstung. Es wird immer gefragt, ist es nominal oder zu Kaufkraftparitäten und so. Und da kann man dies und jenes draus konstruieren.
Also so wie ich es, wir gucken es gleich nach. Ja. Ich denke, das BIP der USA war zur Finanzkrise noch ungefähr gleich mit der Eurozone.
Ja.
Und jetzt ist es 80% höher.
80%?
80? Ja.
Also Sie meinen...
Das Auseinanderlaufen ist sehr erstaunlich. Nominal allerdings.
Nee, also vertagen wir es, schneiden wir das raus aus dem Film.
Sie sagen, Trump rudert zurück, hat die falschen Berater. Er hat natürlich diese Idee mit den Zöllen seit 1987.
Ja, es ist seine fixe Idee. Das wird man ihm auch nicht mehr ausreden können, allein aufgrund seines Alters. Da muss er einfach auf die harte Tour das lernen. Auch seine Haushaltspolitik jetzt nochmal ist super schlimm. Und Elon Musk hat völlig recht, wenn er dagegen wettert, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Also Trump fährt jetzt das höchste Defizit aller Zeiten. Und Doge sollte ja eigentlich das Defizit verringern. Aber die Kritiker haben gesagt, Musk ist eben auch kein Profi für öffentliche Finanzen. Er ist an die falschen Haushalte rangegangen. Wäre genauso in Deutschland. Wenn Sie hier die ganzen NGOs auf Null setzen, ist das natürlich politisch super. Aber haushaltsmäßig bringt es nichts. Die Musik ist bei uns eben im Sozialbereich. Mhm. Und auch in den USA sind eben Defense und Medicare, Medicaid. Das sind die beiden dominanten Posten. Und wenn man da nicht rangeht, kriegt man dieses Defizit nicht beseitigt.
Gut, bei der Social Security haben Sie ja dann gefunden, die 120-Jährigen, die
ihr ja, aber die haben auch, beziehen. Die haben den Skandal gemacht, aber nicht den Kohlefett.
Ja, ja. Ja, also das war eine Enttäuschung, weil Musk ja doch in gewisser Weise da wirklich idealistisch war und gesagt hat, ich setze auch meine Reputation ein, ich setze Tesla ein, er hat ja 100 Milliarden Marktcap ungefähr verloren und dass er da sehr enttäuscht war, dass Trump gehandelt hat wie irgendein anderer Politiker, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil Trump ja doch eine gewisse Unabhängigkeit nachgesagt wurde. Dann wurde ja über Nacht dieses Gesetz gemacht, das Musk auch nicht gesehen hat, was mit vielen
Ja, diese Big Beautiful Bill, ne? Also das Haushaltsgesetz, das im Moment jetzt im Kongress behandelt wird. Ja, also die Amerikaner sind da zu leichtsinnig. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie neben den Briten die Einzigen sind, die noch nie einen Staatsbankrott hingelegt haben.
Irgendwann ist immer das erste Mal und Trump hat ja da einschlägige Erfahrungen durch seine eigenen Insolvenzen. Das kriegt er dann auch noch gemanagt.
Ja.
Ja, ich würde es gerne öffnen für Fragen. Wir haben jetzt kein drittes Mikro, aber ich denke, der Raum ist groß genug. Oder, ja, Thomas,
ich wiederhole die Frage nochmal kurz.
Ich habe es schon.
Ja, das weiß ich, aber ich mache das für die Kamera, weil es ja nicht durchgekommen ist.
Ah, okay.
Die Frage ist, wie bekommen wir dysfunktionale Institute oder dysfunktionale Organisationen, insbesondere RKI und Robert-Koch-Institut, wieder zu funktionierenden Institutionen, die auch was beitragen, denn sie haben ja eine wichtige Rolle eigentlich.
Ja, also es ist hier ein tiefes und schwieriges Problem. Wir nennen das Agency Capture. Also Agency Capture bedeutet, eine Behörde wird durch die Branche gekapert, die sie eigentlich beaufsichtigen soll. Und das betrifft jetzt nicht nur Arzneimittel und Impfstoffe, sondern ein Ihnen näherliegendes Beispiel ist unsere Finanzaufsicht. Tausende Leute, und dann denken Sie gerade an diese Wirecard-Geschichte. Ja, Sie haben nichts gemerkt oder zumindest nichts gesagt. Dann auch der große Bankenkrach und so weiter. Man hat immer, also ich habe bei einem Professor in den 80er Jahren gelernt, wenn eine Behörde eine Branche beaufsichtigen soll, dann verbündet sie sich auf Dauer mit dieser Branche gegen die Konsumenten. Und so ist es leider. Was man jetzt machen kann, ist eine personelle Tabula rasa, so wie wir das jetzt in den USA sehen im Gesundheitsbereich. Mhm. Also wird dann erstmal der Kennedy als Minister eingesetzt. Das ist ja allgemein bekannt. Aber Kennedy hat Jay Bhattacharya, ein Stanford-Professor und Mitautor der Great Barrington Declaration, die von diesen Lockdowns abriet, jetzt zum Direktor des National Institute of Health gemacht. Der hat jetzt ich weiß nicht wie viel Milliarden Etat. Dann auch der Chef der FDA und der Impfabteilung des FDA, von dem habe ich heute was getwittert, der gräbt im Moment E-Mails aus, wie die FDA-Mitarbeiter 2021 Warnungen bekommen haben bezüglich Myokarditis bei jungen Männern. Und die Warnungen bekamen sie einesteils aus Israel und andererteils vom Pentagon. Also weil bei den Soldaten das aufgefallen war. Und dann wurde intern notiert, ist das ein Sicherheitssignal? Ja. Und dann wurde nach Weisung von Biden oder wer immer Biden da vertreten hat, beschlossen, dass man der Bevölkerung das nicht sagt, sondern die weiter in Sicherheit wiegt. Das heißt, in den USA kommt jetzt im Grunde auch dasselbe raus wie bei uns beim RKI-League. Wir wissen, das RKI hat intern was anderes gewusst, als es nach außen kommuniziert hat. Also eine grundlegende Problemlösung auf Dauer sozusagen oder ein institutioneller Clou oder Stein der Weisen ist mir nicht bekannt. Aber ich bin auch gegen diesen Spruch, Wahlen bewirken nichts. Mhm. Wenn man natürlich als enttäuschter SPD-Wähler CDU wählt und dann als enttäuschter CDU-Wähler SPD, und die immer gleiche große Koalition stabilisieren, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich an der Politik nichts ändert. Aber in den USA hat sich jetzt grundlegend was geändert. Es könnte sich in UK was verändern, denn der Farage kratzt da ja im Moment an einer absoluten Mehrheit. Und es kann sich auch in Frankreich was verändern. Bei uns ist die Änderungswahrscheinlichkeit eigentlich am geringsten, muss man sagen.
Wie gehen Sie mit den, ich meine, Sie sind ja wirklich täglich am Ball, wie gehen Sie mit den sozialen Medien, mit den Medien um? Sie schauen sich freiwillig täglich die Tagesschau an, habe ich gerade gehört, für den nächsten Morgen dann. Ich habe jetzt mal eine Pause mir für den Sommer verordnet auf X, aber Sie machen weiter. Also ich mache weiter. Ich habe seit dem 6. Mai 2020 jeden Tag Tweets gemacht. Auch wenn ich in Tansania oder auf Gran Canaria war. Und ich mache einfach weiter, solange es interessant ist. Und ich meine, im Moment ist ja ein anderes Thema mit der gleichen Machart sehr interessant, nämlich Dürre. Und da kann man eben Grundwasserspiegel noch und Grundwasserspiegel, also amtliche Messdaten, das wären sozusagen die klinischen Daten der Pandemie. Und öffentlich-rechtlich hält ganz brutal dagegen, uns geht das Wasser aus. Ja? Das ist Unsinn. Also Sie sehen, es ist falsch. Und seit 1881, wo wir diese Daten haben, haben wir leicht steigende Niederschläge. Und es ist nichts von Grundwasserschwund zu sehen. Aber es gibt dieses schöne Video vom World Economic Forum, wo Habeck-Beraterin oder Vordenkerin Mariana Mazzucato sagte, haben wir es geschafft, alle impfen zu lassen? Nein. Und wie ist das mit Klima? Glauben auch viele nicht, zu abstrakt. Aber Wassermangel, Dürre, das wird funktionieren. Also hat ganz klar WEF vor 2 Jahren wieder so eine Idee gehabt und das wird jetzt von Medien gnadenlos umgesetzt. Und dagegen kann man eben eigene Temperatur- und Niederschlagsgrafiken machen, die man sich vom Deutschen Wetterdienst holt, ist im Grunde dasselbe mit Grün. Demnächst fange ich noch mit den militärischen Sachen an, weil da gibt es vom SIPRI schöne Daten über Bewaffnung. Und dann sieht man eben, dass allein der europäische Teil der NATO Russland so himmelhoch überlegen ist. Ja, dass es vollkommen unerfindlich ist, dass die uns bedrohen. Abgesehen davon, dass sie in ihrer Geschichte uns noch nie angegriffen haben, sondern nur die Westeuropäer haben die Russen angegriffen. Ne? Also Schweden, Franzosen oder Deutsche. Also auf dieses Thema habe ich mich jetzt spezialisiert. Es werden ständig Narrative gestreut. Also der Philosoph Sloterdijk nennt das ja ein Lügenäther, in dem wir leben. Finde ich so treffend. Und man selber kann eben mit Fakten dagegen halten.
Sie haben gesagt, Sie sind Kind der alten Bundesrepublik, ich auch, die meisten hier wohl. Wie sehen Sie das, diese Narrative, die Intensität, die Dauer, die Häufigkeit hat sich doch erhöht in den letzten 10, 20 Jahren?
Da bin ich nicht sicher. Also sehen Sie mal, in den 30er Jahren,
gut,
die waren auch narrativ stark. Sonst hätten Sie das nicht mit Ihrer Entlösung und Entsieg und wollt ihr totalen Krieg und so
hinbekommen. Das ist ja nicht die alte Bundesrepublik.
Nee, die alte Bundesrepublik, die war im Nachhinein eine angenehme Erfahrung, aber auch da muss man sagen, ich meine, die Rote Armee stand vor Helmstedt. Ne? Das war auch nicht so schön. Und ich war damals im Bonner Hofgarten wegen dieses Wettrüstens, diese Mittelstreckenraketen. Eigentlich war die richtig schöne Zeit, aber das weiß man immer erst im Nachhinein, die 90er Jahre. Also vor 9-11 und nach der Wiedervereinigung. Das war so eigentlich die erfreulichste und ruhigste Zeit.
Stimmt. Ich wiederhole die Frage auch nochmal für die Kamera. Ja. Ich wiederhole die Frage nochmal. Ist Covid, Corona, wo ja viel geplant war, ist das nur ein Mosaik in einem umfassenderen Plan oder wie auch immer Wirkungsgefüge, die Bürger zu kontrollieren und gefügig zu machen?
Also ich würde das so sehen wie Jean-Claude Juncker in seinem berühmten Zitat. Wir gehen einen Schritt voran, gucken, ob die Leute protestieren und wenn nicht, dann machen wir das und irgendwann kommt dann der nächste Schritt. Also ich glaube, dass Politik eher evolutionär als nach einem Plan funktioniert. Also früher habe ich auch mal gedacht, weil ich das als Student gelernt habe, Politiker denken immer bis zur nächsten Wahl. Nichts könnte falscher sein. Also keiner denkt länger als 1-2 Monate. Weil dann, wenn man in der Zeit nicht alles richtig macht, dann ist man schon weg vom Fenster. Da nutzt einem nichts, dass in 2-3 Jahren die nächste Wahl kommt. Also weil eben in der Politik so viele Köche im Brei rühren, ist es schwer, einen vorgefassten Plan durchzusetzen. sondern es funktioniert eher so, dass die Politik immer dann, wenn sie eine Chance sieht, die ergreift. Also nach 9/11 sagte man eben, was damals ein Kulturbruch war, wir wollen jetzt mal elektronische Konten abfragen. Aber nur für allerschwerste Verbrechen wie Terrorismus. Inzwischen gibt es pro Tag Hunderttausende Kontenabfragen von Sozialämtern und Finanzämtern.
Finanzämter auch.
Ja, naja, das hat sich einfach so eingespielt. Gerade wenn die vollstrecken wollen, früher war es schwierig, man wusste nicht, wo hat der sein Konto. Heute macht man eine elektronische Abfrage, zack, hat man alle Konten auf dem Bildschirm. Dann schickt man den Banken jeweils eine E-Mail, friert das Geld ein, gibt es an uns und so weiter. Und das hat sich durch 9/11 entwickelt. Also 9/11 ist im Grunde ein erster und unglaublich wichtiger Schritt bei dem Kleinerschreiben des Rechtsstaats.
Eigentlich sind wir über der Zeit, aber jetzt muss ich doch noch fragen, wie stehen Sie zu 9/11?
Also 9/11 übersteigt meine Kompetenz. Ich sehe nur, wenn da ein Gebäude einstürzt, in das überhaupt kein Flugzeug geflogen ist, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Ne? Aber jetzt genau man müsste das genau recherchieren. Ich kann nicht irgendwie an allen Fronten tätig sein. Ich bin da misstrauisch. Und wenn mir jemand sagen würde, es war ein Inside-Job, würde ich ihn nicht direkt für verrückt erklären. Denn die Frage ist ja immer, wem nutzt etwas? Und dass das jetzt irgendwelchen Al-Qaida-Terroristen so genutzt haben muss, ist fernliegend. Und den Sicherheitskräften hat es enorm genutzt. Ne?
Ich zitiere da, das Zitat kennen Sie vielleicht noch nicht, den ehemaligen US-Vizepräsidenten, eigentlich heimlichen Premierminister Dick Cheney. Der dann gesagt hat, 9/11 allowed us to do things we could otherwise not have done.
Ja. Hätte einer vorher gesagt, dass die Leute unbeschränkt festhalten können, ohne dass ein Richter da beteiligt ist, hätte man auch gesagt, nee, das geht doch überhaupt nicht. Ne? Aber seither geht das alles.
Gut, bevor wir jetzt in ganz, ganz heißes Terrain abdriften, vielen herzlichen Dank, Herr Homburg, dass Sie da sind. Und vielen Dank, alles Gute.